Blase für Fortgeschrittene. Der einzige Podcast rund um das Thema Blasengesundheit.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gemeinsam mit Dr. Alexander Friedl. Er ist Facharzt für Urologie und Andrologie in Wien. Und wir haben vorher schon eine nette Podcast-Folge aufgenommen. Und da bin ich drauf gekommen, wir haben uns noch so viel zu sagen. Er hat so viel Wissen, dass er auch gerne in die Blasen-Community weitergeben will. Und deshalb würde ich dir, lieber Alexander, wir können uns jetzt gerne auch duzen in dieser Folge, ein paar Fragen stellen aus der Blasen-Community. Das Thema, der Unterschied zwischen Scheidenpilz und Harnwegsinfektion. Viele Frauen klagen darüber, sie wissen jetzt nicht, ob das jetzt das Brennen aus der Scheide kommt oder das Brennen aus der Blase kommt. Sie gehen zum Urologen oder sie gehen zum Hausarzt und es werden keine Bakterien im Urin gefunden, die für eine Harnwegsinfektion sprechen. Was sind denn so die Unterschiede zwischen Scheidenpilz und Harnwegsinfektion, die man so als Laie erkennt?
Ja, als Laie ist es natürlich oft gar nicht so einfach, diese Unterschiede zu erkennen. Für uns behandelnde Ärztinnen und Ärzte ist es, wenn man wirklich genau hinhört auf die Antworten der Fragen und während der Anamnese, ist der Unterschied dann doch klar. Man muss nur genau hinhören. Bei der Blaseninfektion oder bei der akuten Zystitis der Frau zum Beispiel, diese Beschwerden sind eindeutig, verlangt nicht einmal oft eine Untersuchung, eine große oder einen Harntest. Wenn ein vermehrter Harndrang da ist, wenn die Toilettengänge häufiger wären, wenn auch teilweise die Harnmengen kleiner wären und die Toilettengänge häufiger, das nennt man Polakisurie, ist ein furchtbares Fachwort, aber es beschreibt einfach dieses: Ich gehe alle 10 Minuten aufs Klo und es kommen immer nur so 20 Tropfen. Das ist einfach dieser Harndrang, den die Blase meldet und den infizierten Urin hinausbringen möchte. Während beim Scheidenpilz ist das ist was anderes. Das ist auch gar nicht immer ständig vorhanden. Das sind Beschwerden, die unspezifisch sind. Da werden dann oft so sagen, ja, es ist im Unterbauch und da hinten ist ein Zwicken oder es ist ein Ziehen. Das ist oft gar nicht so leicht punktuell lokalisierbar. Und deswegen ist der Scheidenpilz, der ja leider Gottes oft wie ein Zwilling dann erscheint, ja, nach der Blaseninfektion, aufgrund zum Beispiel einer Antibiotikatherapie, ist er der Scheidenpilz gar nicht so selten, muss man sagen. Dann ist zwar die Harnwegsinfektion behandelt, die Bakterien sind weg, aber die Beschwerden sind noch ähnlich vorhanden, nicht mehr in der Intensität, aber doch noch so vorhanden. Und das ist meistens der Scheidenpilz. Und man muss sagen, beim Scheidenpilz ist es so, dass dann doch oft, wenn man dann die Untersuchung erweitert etc., dann ist ein bisschen ein Ausfluss vorhanden, ein weißlicher Ausfluss. Es kann ein bisschen ein Geruch auch dabei sein natürlich. Und viele berichten dann auch von einem Art Kitzeln oder einer Art Juckreiz.
Der Juckreiz.
Und das ist dann schon klassisch. Den Juckreiz hat man bei einer Blaseninfektion nicht. Mhm. Das muss man ganz sagen. Aber natürlich, die Scheide und die Harnblase sind Organe, die sehr nah in enger Nachbarschaft sind. Das heißt, entleert sich die Blase, verändert sich natürlich auch der Beckenboden bzw. die vordere Vaginalwand der Scheide. Und wenn natürlich da dann der Reiz ist, der Zug oder das Ziehen, dann spürt man das ein bisschen mit. Da ist der Blaseninfekt schon längst weg, aber natürlich noch der Pilz hinten zum Beispiel an der Gebärmutter, am Gebärmutterhals bzw. an der vorderen Vaginalwand, der kann natürlich dann noch da sein. Das wird dann ganz anders behandelt, wie du natürlich weißt, mit Scheidenzäpfchen, mit Cremen, man kann auch die Tampons mit Cremen einschmieren und quasi sich dann in die Scheide einführen. Da gibt es mehrere Therapieformen. Aber wie du weißt, ich bin nur ein einfacher Urologe, das sind dann doch die.
Ein
das
einfacher
sind, das Urologe. Das sind die Gynäkologinnen und Gynäkologen sind dann natürlich tätig, aber natürlich in sehr enger Kooperation mit uns.
Was hältst du eigentlich von Urinteststreifen? Weil ich tue mir da ein bisschen schwer. Ich bekomme auch aus der Blasen-Community immer wieder die Frage, ich habe da den Test gemacht und der springt positiv an. Oder wiederum, ich habe keine Beschwerden, habe aber trotzdem einen Urintest gemacht. Ja. Der ist positiv. Soll ich jetzt mit Antibiotika behandeln?
Das ist natürlich einerseits eine spannende Frage und auf der anderen Seite muss man natürlich auch, dadurch, dass diese Urinstreifen jederzeit überall erhältlich sind, ob Apotheke, man kann es bestellen auf Amazon, man kann es in jeder Drogerie theoretisch kaufen. Sie sind teilweise wirklich in jedem Haushalt vorhanden. Ist diese Untersuchung natürlich für einen Laien oder für den Betroffenen sehr einfach. Man macht einen Harntest, man lässt ein paar Tröpfchen Urin über den Streifen tropfen und man hat sofort ein Ergebnis, indem man einfach die Analyse hinten mit diesem farblichen Kästchen macht. Aufpassen. Es ist so, dass natürlich einerseits diese Streifchen oder diese Teststreifen gut gelagert werden müssen. Mhm. Es darf der Streifen zum Beispiel nicht länger als eine Minute an der frischen Luft sein. Mhm. Es sollte die Kappe zum Beispiel auch jederzeit verschlossen werden. Sobald ein Streifen herausgenommen wird, muss sofort die Kappe oder der Verschlussmechanismus wieder greifen. Ansonsten werden diese Teststreifen kaputt. Ja? Mhm. Die zeigen dann falsche Sachen an. Da muss man wirklich aufpassen. Und dann kommt es natürlich in den Teufelskreislauf. Jetzt habe ich etwas oder habe ich nichts? Muss ich jetzt behandeln? Muss ich jetzt zum Arzt? Ich habe ein bisschen Beschwerden, aber auch gestern nicht. Das sind dann so Fragen, die man sich stellt. Und man kommt dann in so einen gedanklichen Teufelskreislauf hinein, der natürlich in eine gewisse Unruhe versetzt. Und man muss auch aufpassen, bei der Selbstdiagnostik, und so nenne ich es dann mit dem Teststreifen, der verlangt natürlich auch immer, dass der Urin sauber und völlig kontaminationsfrei, ich nehme das Wort jetzt extra so, auch gewonnen wird. Beim Mann ist es natürlich einfach, weil über den Penis man wirklich gezielt in den Becher hineinurinieren kann. Bei der Frau ist es schwierig. Ja? Warum? Weil der Urin, bis er den Weg in den Becher hineinfindet, kommt an sämtlichen Körperorganen, Hautstellen etc. an. Mhm. Beginnend bei der kleinen Schamlippe, Harnröhrenausgang, große Schamlippe, teilweise auch Oberschenkelinnenseite. Das heißt, der Weg von der Blase in den Becher ist bei der Frau ein bisschen ein Murks, ja, sage ich dazu. Das heißt, da muss der Urin wirklich ganz sauber gewonnen werden. Natürlich kann man sich das alles reinigen mit Desinfektionsmitteln, aber es ist nicht immer. Der Urin ist immer kontaminiert bei der Frau. Beim Mann ist es was anderes, man kann punktuell schön hineinziehen. Und deswegen sind diese Selbsttests auch sehr mit Vorsicht zu genießen, weil man natürlich auch in falsch positive Testergebnisse hineinkommt, die man nicht haben möchte. Weil man möchte wirklich nur etwas behandeln, wo man dann genau weiß, dieser Test ist positiv und dieser Infekt ist auch wirklich signifikant vorhanden.
Das ist ja auch das Thema mit Blut im Urin. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Menstruation bin oder vielleicht eine Zwischenblutung habe.
Das ist das beste Beispiel, ja.
Und dann schlägt Blut im Urin an, Hämoglobin. Mhm. Und ich denke, oh, super, oh mein Gott, vielleicht habe ich einen Blasenkrebs, wenn man weiterdenkt.
Das ist natürlich ein Paradebeispiel. Gut, dass du es angesprochen hast, während der Menstruation. Und darum ist es auch wichtig, das Gespräch immer bevor die Harnabgabe stattfinden sollte, sollte man zumindest fragen, wann war die letzte Regelblutung. Oder man sollte es währenddessen oder danach fragen, damit man diese Zusatzinformation hat. Mhm. Ein anderes Beispiel, und das ist vielleicht noch gar nicht erwähnt worden und noch gar nicht wirklich bewusst, wenn man zum Beispiel ein Aspirin nimmt, wegen Kopfschmerzen, oder ein Aspirin C oder diese ganzen Brausetabletten bei Grippe, bei Kopfschmerzen, bei Bronchitis und diese ganzen Sachen, Aspirin macht das Blut dünn. Mhm. Das heißt, es ist da durchaus möglich, dass man auch im Urin mikroskopisch Blutbestandteile findet. Und das muss man dann natürlich auch abwägen und man muss es wissen. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt Aspirin nehme oder kein Aspirin habe. Beim Aspirin darf ich Blutbestandteile im Urin haben, weil einfach das Blut ganz dünn wird und allein durch die Filtrationsleistung der Niere Blutbestandteile mitkommen. Während wenn ich kein Aspirin nehme, dann sollte man schon nachschauen, ob das wirklich stimmt oder nicht. Ja.
Also überhaupt Blutverdünner
ist Blutverdünner eine Sache, generell, ja. Aber das Aspirin... Das Aspirin nehmen natürlich viele gerne. Ich bin jetzt kein großer Fan vom Aspirin. Es gibt andere gute Medikamente, die fiebersenkend sind oder schmerzlindert oder einfach die grippalen Symptome lindern. Das Aspirin hat sich halt durchgesetzt, weil es schon ein sehr langes Produkt ist und sehr lange schon Erfahrungswerte gesammelt wurden, aber natürlich auch verwendet wird für die Blutverdünnungstherapie. Aber wir sehen natürlich dann einen Effekt, nicht nur, dass das Fieber runtergeht, sondern wir sehen dann auch den Effekt, dass teilweise Blutbestandteile im Urin nachweisbar sind.
Was ich sehr spannend finde, viele Frauen, jetzt zum Beispiel bei mir in der Blasen-Community, haben auch das Gefühl, dass sie vielleicht eine Harnröhrenentzündung haben.
Die Harnröhrenentzündung ist eine isolierte Entzündung der Harnröhre, ist oft nicht immer leicht trennbar von der Entzündung der Harnblase. Aber beide Entzündungen haben eines gemeinsam. Sie werden ausgelöst durch Bakterien. Die isolierte Harnröhrenentzündung sind meistens andere Bakterien. Mhm. Das sind Bakterien, die etwas seltener vorkommen und das sind auch Bakterien, die ganz gerne über den Geschlechtsverkehr übertragen werden. Zum Beispiel Chlamydien, Mykoplasmen, teilweise seltene Formen der Bakterien, Klebsiellen etc. Das heißt, da verlangt es dann einen Abstrich und das hat einen Grund. Der Harnröhrenabstrich oder die normale Harnkultur, die man bei einem Harnwegsinfekt abnehmen würde, die könnte diese Harnröhrenbakterien nie erwischen, weil man versucht natürlich die Blase zu entleeren, es wird dann eine Harnkultur abgenommen, das heißt, diese Bakterien werden rausgespült. Mhm. Und bei einem Harnröhrenabstrich ist es wirklich nur eine isolierte Untersuchung der Harnröhre. Und die Bakterien können dann über dieses Abstrich, durch diese Kultur gut nachgewiesen werden. Und diese Bakterien werden, wie schon angesprochen, meistens oder oft über den Geschlechtsverkehr übertragen, beziehungsweise sind dann auch natürlich im Genitaltrakt der Frau, im vaginalen Bereich natürlich mehr vorhanden. Das heißt, es wird meistens ein Harnröhrenabstrich abgenommen und auch ein Vaginalabstrich, dann diese Therapie, wenn auch diese Bakterien, und meistens sind sie natürlich dann auch vaginal vorhanden, das ändert dann auch die Therapie ein bisschen, dass man dann nämlich dann auch eine Therapie über die Scheide gibt, mit Scheidenzäpfchen, mit Cremen etc., um auch die Bakterien hinten in der Scheide zu behandeln. Weil es bringt natürlich nichts, wenn man nur die Harnröhre behandelt und vorne in der oder hinten in der Scheide sind die gleichen Bakterien ebenso vorhanden. Das wäre quasi eine inkomplette Behandlung und das wäre sinnlos. Deswegen ist der Harnröhrenabstrich meistens immer zusammen mit dem Vaginalabstrich.
Mhm. Und
Entschuldigung, beim Mann, das habe ich ganz vergessen, dass ich unterbreche. Beim Mann ist es dann auch der Abstrich natürlich der Eichel, ja, beziehungsweise des Genitals, weil auch hier gilt, die Bakterien sind nicht nur in der Harnröhre, sondern natürlich auch rundherum bei der Haut. Mhm. Das heißt, da ist dann auch die Therapie, muss man sie ein bisschen erweitern mit Cremen etc.
Weil Sie Chlamydien erwähnt haben, das ist ja dann oft so, wenn man in einer Partnerschaft ist, ist es dann oft so, dass der Mann zuerst die Symptome bekommt, dass er zum Beispiel Brennen beim Wasserlassen kriegt und die Frau die Chlamydien gar nicht mitbekommen würde?
Ja,
und dann am besten zum Urologen gehen, das abchecken lassen. Und in weiterer Folge müssen dann beide behandelt werden, weil sonst ist das ja ein Ping-Pong-Effekt.
So ist es. Sonst ist es ein Ping-Pong-Effekt und das ist eine ganz lustige Tatsache nach wie vor, dass wenn ich wirklich jetzt Paare habe, da kommen meistens die Männer mit den Beschwerden. Aber das hat auch einen Grund, weil die Harnröhre des Mannes ist natürlich länger. Ja? Und die Entzündung der männlichen Haare ist doch deutlich schmerzhafter als die der Frauen. Weil die Bakterien, die dann in der männlichen Harnröhre quasi schön langsam hinaufkriechen, die sind für den Mann viel unangenehmer. Ja? Mit Kratzen, mit Brennen verbunden, teilweise auch mit Ausfluss. Das heißt, das erkennt man beim Mann dann relativ gut. Während bei der Frau ist das dann teilweise so unspezifisch, so ein bisschen ein Unterbauchziehen dabei, es kann auch eine Pilzinfektion sein, das ist oft unklar. Ja? Und deswegen sind diejenigen, die als Erster kommen, sind meistens die Männer. Und dann braucht man natürlich eine Behandlung beider, oder ich sage immer alle Geschlechtspartner, da muss man aufpassen, da können alle dazu in der heutigen Zeit, um eben diese ganzen Ping-Pong-Infektionen zu vermeiden.
Mhm.
Die Blase ist ein sehr zentrales Organ. Ja. Einerseits ist die Blase nahezu 99% des gesamten Tages mit einer Speicherfunktion beauftragt. Das heißt, sie muss den Harn halten, speichern und nur ganz wenig untertags von der Zeit verwendet man zum Urinieren. Aber das bedeutet wiederum, die Zeit, die man dann zum Urinieren verwendet, auf die hört man dann ganz genau. Ja, also die paar Sekunden, wo man uriniert, da achtet man genau, ob das passt. Das heißt, das ist schon ein zentrales Organ. Und wenn wir jetzt überlegen, wir gehen zwischen 6 und 9 Mal am Tag auf die Toilette oder sollte man zumindest auf die Toilette gehen, man ist im Regelfall mit der Blase beschäftigt, man hört auf den eigenen Körper und viele Beschwerden, die natürlich entstehen, aus welchen Gründen auch immer, projiziert man auf die Blase ganz gerne.
Mhm.
Ja, das heißt, wenn der Harnwegsinfekt ist, dann tut es natürlich weh. Wenn man jetzt aufgeregt ist, denken wir nur daran, hat man vermehrt Harndrang. Ja, das ist aber normal, das ist einfach ganz leicht erklärt durch die para- und sympathischen Nerven, die einfach da angeregt werden und die Blasenaktivität und die Sensibilität auf alle Fälle mehr aktivieren. Und dann gibt es auch noch dieses lustige Phänomen, wir kennen das alle, nicht bei allen trifft das zu, aber bei vielen, wenn man mit nackten Füßen auf den kalten Fliesen herumgeht, was passiert bei vielen? Man bekommt einen Harndrang, genauso wie wenn das Wasser läuft oder wenn man diese Geräuschkulisse wahrnimmt, hat auch einen Grund. Das ist alles ganz leicht neuroanatomisch zu erklären, nämlich dass das Zentrum für das Harnlassen ist frontal im Hirn ganz vorne und das Temperaturzentrum ist daneben. Das heißt, wird das Temperaturzentrum angeregt, wird auch das Nachbarzentrum meistens angeregt und das ist das Harnlassenzentrum. Und deswegen gehen wir, wenn wir kalte Füße haben, ganz gerne auf die Toilette.
Spannend, ja.
Es gibt natürlich Berufsgruppen, wo das nicht so funktioniert. Da denke ich immer nur ganz gerne an die Piloten und Pilotinnen, an Pädagoginnen etc. Die haben teilweise wirklich Probleme. Einerseits kommen sie nicht dann auf die Toilette, wenn sie auf die Toilette gehen wollen. Und sie können natürlich nicht diese Routine entwickeln, die wir haben, wenn wir immer eine Toilettenanbindung haben. Und da merkt man schon bei diesen Berufsgruppen, dass es hier einerseits zu gehäuften Infekten kommt, beziehungsweise auch zu gehäuften Problemen in der Blasenentleerung. Wenn man den Urin länger oder teilweise auch unabsichtlich zurückhält, dann entwickelt die Blase ein großes Füllvolumen. Mhm. Ja, hat man oft oder sieht man sehr oft bei Busfahrern, bei LKW-Fahrern, die haben teilweise wirklich Blasenvolumina jenseits der 1000 Milliliter, weil sie eben nicht regelmäßig auf die Toilette gehen. Mhm. Ist ganz schlecht natürlich. Ganz schlecht, weil die Blase wird dann kaputt. Ja, es ist ein Muskelorgan und ein chronisch überdehntes Muskelorgan wird irgendwann mal kaputt. Mhm. Und dann kann man die Blase gar nicht mehr entleeren.
In der Blasen-Community stellt sich immer wieder eine Frage. Julia, ich habe schon alles probiert, was soll ich noch tun? Was finden Sie auf diese Frage antworten?
Diese Frage höre ich gar nicht so selten. Ja. Ja, oft kommen dann wirklich Patienten und Patientinnen zu einem und sagen, sie sind der Letzte, ich weiß nicht mehr weiter. Mhm. Das ist natürlich auch ein gewisser Druck für den behandelnden Arzt, keine Frage. Es ist aber auch eine spannende Situation. Ich sehe das eher als Herausforderung und als spannende Situation. Es gibt natürlich, egal bei welchen Beschwerden, Blasenbeschwerden, Infektionsbeschwerden, irgendwann einmal ist natürlich der Plafond oder die Diagnostik ausgereizt. Also irgendwann einmal ist es natürlich, weiß man nicht mehr weiter. Wichtig ist in der Situation natürlich, es muss schulmedizinisch alles abgeklärt sein, damit man weiß und dass man auch, wie soll ich sagen, damit man auch quasi grobe Dinge ausschließen kann. Ich rede natürlich da von Tumoren, Steine und schwerste Entzündungen, darunter auch die interstitielle Zystitis. Bis man zur interstitiellen Zystitis kommt, ist das oft ein langer Leidensweg. Mhm. Ja, die wissen nicht, was habe ich und warum habe ich das. Und das ist oft ein Leidensweg. Wenn man die Diagnose dann mal hat, dann kann man damit umgehen und kann quasi wirklich Therapien, auch wenn es jetzt nicht wirklich viel Therapien gibt dazu, aber man kann sich damit auseinandersetzen und man hat das in der Hand, ja, an dem man hinarbeitet. Aber natürlich, es kommen viele, die sagen, sie sind der Letzte, ich weiß nicht mehr weiter. Mhm. Und dann muss man wirklich auch teilweise die Scheuklappen weglegen und muss ein bisschen über den Tellerrand blicken. Und die Blase bzw. infektrezivierende oder wiederkehrende Harnwegsinfekte können auch viele andere Ursachen haben. Es muss nicht immer der reine bakteriologisch besiedelte Urin, der akute Harninfekt sein, der durch Bakterien ausgelöst ist. Es können auch andere Ursachen natürlich dahinter stecken. Die Blase oder der Beckenboden ist wie die Achillesferse teilweise für manche im Körper. Das heißt, man reagiert natürlich auf gewisse Stressfaktoren, auf gewisse Belastungsreaktionen mit Nackenschmerzen oder auch mit Beckenbodenproblemen. Mhm. Und der Beckenboden ist so ein zentrales Muskelorgan. Man glaubt es gar nicht. Weil der Beckenboden ist sehr besonders. Er ist einerseits besonders, weil er natürlich den Körper stützt und hält, bewahrt vor Harnverlust, bewahrt vor Senkungsbeschwerden bei der Frau zum Beispiel. Ja. Mhm. Beziehungsweise auch der Beckenboden ist ein ganz zentrales Organ, weil natürlich hier einerseits der Darm involviert ist, die Scheide involviert ist und auch die Harnröhre involviert ist. Das heißt, er hat eine Schließmuskelfunktion. Ist ein großer Muskel, ein wirklich großer Muskel, der ungefähr so groß ist wie beide Handflächen zusammengelegt. Und wenn der natürlich nicht richtig arbeitet, verkrampft ist, spastisch ist, einen Schaden hat, aus welchen Gründen auch immer, beziehungsweise verklemmt ist durch Nerven, die eingezwickt sind bei Facettenreizungen im Lumbalbereich, durch Muskelverspannungen, dann kommt es teilweise wirklich, und du wirst lachen, oft zu Beschwerden, die ident sind mit Harnwegsinfektionsbeschwerden. Mhm. Und das sind dann die klassischen, ich habe kaum Bakterien im Urin, aber es, ich habe solche Schmerzen. Mhm. Ich weiß nicht, was das ist. Mhm. Das nennt man teilweise auch den Formenkreis des chronisch Pelvic Pain Syndroms, mhm, ja, wo der Therapieansatz ja ein ganz anderer ist. Mhm. Ja, das heißt, da geht man weit über den Tellerrand hinaus. Und ich kann dir sagen, wenn wirklich alles abgeklärt ist, schulmedizinisch, organisch etc., da muss man diese Richtung auch einschlagen und das ist die einzige Richtung. Mhm. Und da arbeitet man dann relativ viel und intensiv einerseits mit physikalischer Medizin. Ja. Das heißt, da werden involviert Physikalisten, es werden involviert Osteopathen oder Osteopathinnen, beziehungsweise auch manuelle Therapeuten. Mhm. Man kann auch die Akupunktur wählen, ist auch gut. Es gibt dann auch Therapieformen, wo man Stoßwellentherapie auch verwendet, mhm, ja, wo quasi die Muskulatur aufgelockert wird. Ja, man muss quasi Therapiekonzepte herausfinden, die einfach den Beckenboden wieder in eine reguläre, entspannte Situation, mhm, bringen. Weil immer, wenn etwas angespannt ist, ja, denk an den Nacken. Dein Nacken ist angespannt, du hast
so wie jetzt,
nicht jetzt, ja, nein, nicht, aber du würdest morgen Kopfschmerzen haben.
Ja.
Und so ist es ähnlich auch mit der Blase. Das, mhm, ist die Achillesferse für manche. Ja. Und manchmal ist es auch so interessanterweise, dass diese Beschwerden dann, wenn man sie richtig erkennt und quasi auch die Therapiemaßnahmen dann so wählt, ob es jetzt eine physiotherapeutische Behandlung ist, eine osteopathische Behandlung zum Beispiel, dann plötzlich in der Sekunde weg sind. Mhm. Und man wirklich dann, wo dann der Schalter fällt und die sind weg. Mhm. Ja? Mhm. Und ja, ich kann da viele Beispiele natürlich bringen, ja, wo man dann über seinen eigenen Schatten springen, auch von der Schulmedizin oder einfach nur von der urologischen Medizin, dass man sagt, okay, dieser Patient, diese Patientin hat ein rein muskuläres Beckenproblem. Mhm. Ja, und da ist dann die osteopathische Behandlung, die Faszienbehandlung, die manuelle Therapie das Einzige. Mhm. Und das ist halt dann, wenn man stur natürlich auf seinem Weg bleibt, dann geht nichts weiter. Mhm. Ja, man muss halt dann alles abklären, aber immer. Es gibt für alles eine Lösung.
Also ich
hatte noch nie jemanden, der. Ja. Wo man wirklich ansteht. Man steht vielleicht in seiner Expertise an, mhm, ja, aber es gibt dann andere Schritte noch. Mhm. Ja, und das ist das Wichtigste. Organisch, schulmedizinisch kann man alles relativ leicht abklären und ausschließen. Und dann muss man halt in eine andere Richtung einschlagen. Und verstehe mich nicht falsch, die Physiotherapie und Osteopathie, das ist auch Schulmedizin. Das ist alles, das ist wissenschaftlich bewiesen, da gibt es gute Studien. Aber es ist jetzt nicht so diese typische, man nimmt eine Tablette und man ist geheilt.
Ja. Ja,
sondern
ja.
Das ist dann eine Behandlung, die auch mehrere Sitzungen natürlich verlangt. Ein Prozess. Und ich erinnere nur daran, wenn man zum Beispiel nach einer Geburt, nach einer Schwangerschaft etc., der Beckenboden, der ist massiv verschoben. Das heißt, es braucht, in meinen Augen braucht es dann nahezu fast immer eine osteopathische Regulierung wieder des Beckenbodens, eine physikalische Therapie, einerseits um die Knochen wieder gerade zu bringen, ja, um die Faszien wieder zu stärken und damit der Beckenboden danach, ja, wieder gut trainiert werden kann. Mhm. Ja. Du siehst, es ist oft die Behandlung und die Diagnostik, und das ist das Spannende an der Urologie, weil es einfach ein Fach ist, was viel involviert. Ja, cool. Viele Berufsgruppen, viele Disziplinen, die nicht nur rein jetzt operativ sind. Ich operiere sehr gerne, aber es ist oft nicht immer notwendig. Ja, gerade der Beckenboden ist ein sehr spannendes Feld. Ja, und deswegen gibt es auch die Communities. Ja, danke, dass du das alles machst. Und deswegen gibt es auch diese Fragen. Ja, mhm. Man muss viel Geduld bewahren,
ja.
Weil natürlich am Anfang alles andere abgeklärt wird, bis man dann wirklich auf die Lösung kommt.
Mhm. Und nicht nur die Symptome bekämpfen, sondern wirklich die Ursache suchen.
So ist es. Ja, die Symptombekämpfung ist ja nur ein kleiner Baustein, vorübergehend.
Ja.
Aber die Ursache zu behandeln ist dann, genau. Die Symptombehandlung ist was Kurzfristiges, die Ursachenforschung ist dann...
Braucht Geduld.
Braucht Geduld und ist dann auch das Ziel, ja.
Die Blase für Fortgeschrittene. Dein Blasen-Podcast. Übrigens, hol dir jetzt freshen Blasentee aus meinem Online-Shop auf blasenentzündungslos.eu und entdecke alle Blasen-Must-Haves.